Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Retter der Uhrenindustrie, Vollblutunternehmer, charismatischer Patron, politischer Mensch, überzeugter Schweizer. Das war Nicola Hayek. Gestern ist er gestorben. Wir schauen und hören zurück auf sein Leben, sein Wirken. Und reden über ihn im Tagesgespräch mit einem seiner engsten Freunde, mit dem Publizisten Frank A. Meyer. Andere Schlagzeilen. Sepp Blatter entschuldigt sich für die Schiedsrichter und will die Einführung des Videobeweises bei Goal-Entscheiden nochmals diskutieren. Die USA nehmen 10 angebliche Russland-Spione fest. Russland will die Vorwürfe prüfen. Und später in der Sendung, die Besetzung eines Berner Parks für die Rechte von Sans-Papiers geht weiter. Wir berichten über die radikalen Forderungen und die politische Realität. Rendezvous mit Kurdin Vinzenz am Mikrofon. Zuerst der Überblick über die Nachrichten von heute Mittag. Ueli Zindl.
Der Tod von Nicola Hayek hat in den internationalen Medien großes Echo ausgelöst. So schreibt die Financial Times, die Schweiz traure um ihren größten Uhrmacher. Hayek habe Schweizer Arbeitsethik mit mediterranem Verkaufstalent kombiniert. Das New Yorker Wall Street Journal lobt Hayek als bodenständigen Nonkonformisten und als Unternehmer, der früh auf die Karte Umwelt gesetzt habe, mit dem Kleinstauto Smart. Der britische Telegraph schließlich anerkennt, Hayek habe auch die Finanzwelt nicht geschont. Vor allem die UBS und die CS habe er wegen ihrer riskanten Geschäfte kritisiert. Russland hat die Spionagevorwürfe der USA als unzulässig und haltlos verurteilt. Man sehe sich an die Zeiten des Kalten Krieges erinnert, teilte das russische Außenministerium in Moskau mit. Außenminister Lavrov selbst zeigte sich am Rande eines Auslandbesuchs verärgert und sagte, man erwarte von den USA eine Erklärung. Diese hatten zuvor bekannt gegeben, sie hätten 10 Verdächtige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, seit 10 Jahren Informationen für den russischen Geheimdienst gesammelt zu haben. China und Taiwan haben ein Handelsabkommen abgeschlossen, nach 10 Jahren erbitterter Feindschaft. Das Abkommen schafft Zollgebühren auf mehr als 800 Produkten ab. China und Taiwan erhoffen sich dadurch auch eine politische Annäherung. Taiwan hatte sich 1949 nach dem Bürgerkrieg von China losgesagt. Peking betrachtet Taiwan noch immer als abtrünnige Provinz. Der Internetanbieter Google will seine Strategie im Umgang mit China wieder ändern. Künftig sollen die Nutzer der chinesischen Google-Seite nicht mehr automatisch auf die Hongkonger Seite umgeleitet werden. Google bemühe sich darum, die Geschäftslizenz in China zu erneuern, so eine Google-Sprecherin. Ohne eine Lizenz wäre auch die Umleitung nicht mehr möglich. Der Suchmaschinenbetreiber hatte im März angekündigt, sich nicht mehr an der Internetzensur in China zu beteiligen. Der erneute Generalstreik in Griechenland hat am Morgen Teile des öffentlichen Lebens zum Erliegen gebracht. Weil auch heute die meisten Journalisten streiken, gibt es bisher kaum verlässliche Angaben über die Beteiligung. Mit dem Streik wollen die Gewerkschaften erneut ihrem Unmut über die geplanten Sparmaßnahmen Ausdruck verleihen. Im Kanton Bern steigen die Kosten für die Sozialhilfe derzeit überdurchschnittlich stark. Während die Zahl der Bezüger von Sozialhilfe letztes Jahr um nur 1% stieg, stiegen die Kosten um über 5%. Nach Angaben der Berner Kantonsverwaltung gibt es für diesen überdurchschnittlichen Anstieg mehrere Gründe. Wer Sozialhilfe beziehe, bleibe länger davon abhängig. Außerdem seien die Arbeitslosenhilfe und die IV strenger. Viele Personen blieben deshalb bei der Sozialhilfe hängen. Wegen des Tropensturms Alex haben die Behörden für den US-Bundesstaat Texas und für Teile Mexikos Hurricane-Warnungen ausgesprochen. Der Sturm könne in den kommenden Tagen zu lebensgefährlichen Fluten führen, so das Warnzentrum. An den Küsten im Golf von Mexiko, die von der Ölpest betroffen sind, werde der Sturm aber vorbeiziehen. Starke Winde und erhöhter Wellengang dürften aber die Säuberungsarbeiten erschweren. FIFA-Präsident Sepp Blatter hat sich in Südafrika für Fehler von WM-Schiedsrichtern entschuldigt. Namentlich gegenüber den Fußballmannschaften Englands und Mexikos sprach er sein Bedauern aus. In deren Achtelfinalspielen hatte es offensichtliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter gegeben. Blatter schloss auch nicht mehr aus, dass Schiedsrichter künftig in zweifelhaften Situationen technische Hilfsmittel beiziehen könnten. Man müsse dieses Thema wieder diskutieren, sagte der FIFA-Präsident, allerdings nicht mehr für die laufende WM.
12.35 Uhr, Rendezvous auf DRS1, DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle.
Jeder Mensch hat genug Fantasie, um zu entwickeln, wie kann ich mit dem Produkt ein anderer, der auch mit Wasser kocht wie die Japaner, schlagen und etwas Besseres machen. Und das haben wir können.
Nicola Hayek gehören die nächsten Minuten der Sendung. Und um eins das Tagesgespräch über ihn mit Ringier-Publizist Frank A. Meyer, gebürtiger Bieler und enger Freund des Verstorbenen. Dann die Sans-Papiers in der Schweiz.
Eine Forderung ist, dass alle diese Menschen einfach eine Aufenthaltsbewilligung bekommen können, damit sie hier ein würdiges Leben führen können.
Die Ideen der Leute, die sich in Bern für die Besserstellung von Papierlosen einsetzen und der widersprüchliche Umgang heute mit Sans-Papiers in der Schweiz. Außerdem in der Sendung mehr zu den neuen Tönen von Sepp Blatter wegen der Schiedsrichter-Fehlentscheide und zu Abfall im Tank. Nach den Verkehrsmeldungen, dem Wetterbericht und dem Blick an die Märkte, Uli Zindl.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.213 Punkten, minus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 32,74 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 08,85. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint heute meist die Sonne, im Tagesverlauf bilden sich jedoch einzelne Gewitter. Diese entladen sich zunächst vor allem in den Bergen, am Abend dann auch vereinzelt im Flachland. Die Höchsttemperaturen liegen beidseits der Alpen um 29 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es meist sonnig und heiß mit rund 30 Grad. Dazu gibt es am Mittwoch einzelne Gewitter. Am Donnerstag ist die Gewittertendenz nur noch sehr klein. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Nicola Hayek, der Uhrenunternehmer, war eine prägende, eine herausragende Figur der Schweizer Wirtschaft. Priscilla Imboden schaut zurück auf sein Leben mit Aussagen und Gedanken des unkonventionellen Patrons.
Jeder Mensch hat genug Fantasie, um zu entwickeln, wie kann ich mit dem Produkt einen anderen, der auch mit Wasser kocht wie die Japaner, schlagen und etwas Besseres machen. Und das haben wir können.
Als Retter der Schweizer Uhrenindustrie wird Nicola Hayek in die Geschichte eingehen. Er investierte sein eigenes Geld, modernisierte die Uhrenmacherei und landete mit der Swatch einen Welterfolg. Sein Rezept?
Ich bin bereit, ein kalkuliertes Risiko zu nehmen und ich bin bereit, zu kämpfen für was ich glaube.
Er glaubte an das Können der Schweizer Uhrenindustrie. Selber trug er stets zwei Uhren am Handgelenk.
Eine Uhr ist eine umweltfreundliche Sache erst und zweitens ist ein Konsumgut, ist etwas sympathisch, etwas brauchbares.
Hayek verstand sich als sozialer Unternehmer, pflegte stets gute Beziehungen zu den Gewerkschaften. Er sah sein Wirken als Teil eines Ganzen.
Dass ich mich fühle als Passagier an Bord von einem Raumschiff auf dieser Erde, wo wir alle solidarisch sind und wir sitzen in dem Raumschiff. Und da kann nicht einer von uns sagen, das ist mir egal, wenn ich ein bisschen Feuer anzünde da, hinter dem Sitz von meinen Kollegen, da passiert nichts, da brennt eben der ganze Raumschiff.
Der Unternehmer trug keine Nadelstreifenanzüge, sammelte keine Verwaltungsratsmandate, pilgerte nicht nach Davos ans Weltwirtschaftsforum.
Ich miete das. Orte, wo man sich zeigen muss, damit man zu irgendjemandem gehört oder damit man ein das Gefühl gibt, ich gehöre zu der Gruppe, zu der wichtigen oder weniger wichtigen Gruppe. Ich probiere, mich persönlich treu zu bleiben und ich probiere, echt zu sein.
So blieb der quirlige Außenseiter Hayek frei vom Wirtschaftsfilz. Genauso wenig ließ er sich von der Politik vereinnahmen. Jede Partei war ihm zu eng.
Das ist nichts für mich. Ich bin der Typ, der wesentlich mehr Freiheit braucht in seine geistige und seine gefühlsmäßige Reaktionen auf Sachen und auf Probleme.
2 Jahrzehnte lang herrschte der Patron über Swatch Group. 2002 gab er die Geschäftsleitung an seinen Sohn Nick Hayek ab, blieb aber VR-Präsident. Zur Frage, ob er sich zurückziehe.
Möchten Sie in der Schweiz einen Präsident der Verwaltungsrat, der nicht aktiv ist? Verdammt nochmal, dann haben Sie das Swiss Air nachher. Präsident der Verwaltungsrat hat Verantwortliche, die er wahrnehmen muss. Wenn er sie nicht wahrnehmen muss, dann soll er etwas anderes machen. Zum Beispiel Bahnhofvorstand in Lies.
Nicolas Hayek blieb aktiv. In der Finanzkrise sparte er nicht an Kritik an den Börsenspielen der Banken, denen er schon immer misstraute. Letzten Herbst noch forderte er in einem gemeinsamen Auftritt mit der SP und der SVP mehr Regeln für die Banken. Nicolas Hayek engagierte sich stark für die Schweiz. Als junger Mann kam er aus dem Libanon. Hier fand er seine Heimat.
Heimatgefühl ist nicht nur, wo sie geboren sind und wo sie ein paar Jahre ihre Jugend verbracht haben. Ist, ob sie kulturell wie ein Schwamm alles um sich aufgenommen haben und sich dort wirklich daheim fühlen. Und ich fühle mich nur da daheim.
Aussagen und Gedanken des gestern verstorbenen Nicolas Hayek. Zusammengestellt hat sie Priscilla Imboden. Mit der Billiguhr Swatch schaffte der findige Unternehmer in den 80er Jahren die Wende und führte die Schweizer Uhrenindustrie aus der Krise. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr begab sich heute nach La Chaux-de-Fonds ins Internationale Uhrenmuseum und sprach dort mit dem Museumsdirektor über die historische Bedeutung von Nicolas Hayek und über seine Erfindung, die Swatch.
Musée International de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds. Die Speckschwarte hängt ganz hinten in der Vitrine, neben Zucchetti und Tomate. Sie hätte eigentlich einen Platz ganz vorne verdient. Einverstanden, meint Ludwig Oechslin, Direktor des Museums. Aber er differenziert auch.
Also die Swatch, die im Verkauf sind, sind natürlich auch bei unserem Eingang zu haben. Und die Swatch, die als historische Monumente ausgestellt sind, die sind natürlich in der Sammlung integriert in der Ausstellung.
Speckschwarte, Tomate, Zucchetti, das war eine legendäre Serie der Plastikuhr Swatch. Die Swatch ist die Ikone der neuen Schweizer Uhrenindustrie. Der Unternehmer Nicolas Hayek war Swatch in Person, der Retter einer Industrie, reich an Tradition, welche aber die Orientierung verloren hatte. Vater Hayek sorgte für eine Umorientierung und wurde selber zu einer Ikone.
Dieser Status ist auf jeden Fall berechtigt, da die Produkte zwar existiert haben, aber nicht unbedingt der große Verkäufer. Und Herr Hayek ist wirklich ein hervorragender Marketingmann, der begriffen hat, welche Produkte wo und wie an den Mann gebracht werden können.
Die Schweizer Uhrmacher hatten zwar bis in die 70er Jahre eine konkurrenzlose Fertigkeit erreicht, mechanische Uhren zu produzieren. Sie mussten in den 80er Jahren aber wieder lernen, ihre Uhren auch zu verkaufen. Die Japaner waren schuld. Seiko und Co. überschwemmten den Weltmarkt massenweise mit billigen Quarzuhren. Schweizer Mechanik wollte plötzlich niemand mehr kaufen, bis Zigarrenraucher Hayek seine Swatch Group aufbaute und einer ganzen Branche, die nur noch am Tropf der Schweizer Banken als Kreditgeber hing, neues Leben einhauchte. Zusammenführen von Produktionsstätten, radikale Vereinfachung der Produktionsprozesse, neue Materialien, Plastik. Das war die Revolution, meint Ludwig Oechslin.
Es ist nicht irgendwie ein Standardisierungsprodukt, sondern es war eine echte Konkurrenz, denn die Swatch war billiger und teilweise auch besser, eben auch auf einer Quarzbasis. Es war dann noch ein sehr, sehr intelligentes Marketing damit verbunden, das insbesondere dann von Hayek extrem ausgebaut worden ist, sodass das Swatch-Produkt sozusagen zu seinem Produkt werden konnte, indem eben diese Uhr als Wegwerfuhr dann endgültig geplant worden ist und sozusagen als Modeaccessoire.
In diesem Fahrwasser der Swatch rappelte sich auch die mechanische Uhr wieder auf und ging den gleichen Weg. Industrielle Produktion des Uhrwerkes, Omega und Co. konnten sich auf das Vermarkten von Hülle konzentrieren. Das war die zweite Revolution, dass die Luxusuhrenindustrie gleich zu ticken begann wie die billige Swatch. Und doch, trotz Neuausrichtung der Branche auf das System Swatch, das Fundament der Schweizer Uhrmacherkunst bleibt ein reiches historisches Erbe, relativiert Ludwig Oechslin.
Es ist ja sicher auf dem Markt ein Paradigmenwechsel, aber im Ganzen gesehen, wenn man die ganze Geschichte der Uhren überschaut, ist es natürlich eher eine Episode im Vergleich zu den Leistungen eines Galileo oder eines Christian Huygens.
Wäre das Musée International de l'Horlogerie ein Wachsfigurenkabinett, Nicolas Hayek, der Patron, der Wahlschweizer, der Vater der Plastikuhr, er würde ganz vorne stehen, am Eingang zur neuen Schweizer Uhrenindustrie, in guter Gesellschaft mit den ganz Großen.
Um eins kommen wir zurück auf Nicola Hayek im Tagesgespräch mit dem Publizisten Frank A. Mayer. Also doch, die FIFA reagiert auf die groben Schiedsrichter-Fehlentscheide vom Sonntag. Präsident Sepp Blatter hat England und Mexiko ausdrücklich um Entschuldigung für die krassen Fehlentscheide gebeten und er hat versprochen, dass der Einsatz technischer Hilfsmittel neu diskutiert werde. Aus Johannesburg berichtet Sportredaktor Peter Schnieder.
Der Weltfußballverband FIFA hat bis jetzt eine sehr konservative Linie geführt und sämtliche technischen Hilfsmittel abgelehnt, die eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter aufheben könnte. Bei dieser WM in Südafrika ist der Druck der Verbände auf die FIFA aber erheblich gestiegen. Das klare Tor, das England gegen Deutschland erzielt hatte und vom Schiedsrichter nicht anerkannt worden war, oder das erste Tor von Argentinien gegen Mexiko, das klar Offside war, sind die letzten Beispiele einer Reihe von Fehlentscheidungen bei der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. An einer Medienkonferenz in Johannesburg hat heute FIFA-Präsident Sepp Blatter eine Kehrtwendung der konservativen Haltung angekündigt. Die Zulassung der technischen Hilfsmittel soll in Zukunft wieder diskutiert werden. Auf der einen Seite geht es um einen Chip im Inneren des Fußballs, der anzeigen soll, ob ein Ball hinter der Linie war oder nicht. Zudem hat Sepp Blatter, und dies ist noch fast revolutionärer, angekündigt, man müsse auch den Videobeweis wieder diskutieren. Ein erstes Gespräch über mögliche Änderungen sollen die Mitglieder des FIFA-Boards, das die Regeln festlegt, bereits Mitte Juli in Cardiff führen. Für die aktuelle Weltmeisterschaft werden aber keine Änderungen eingeführt. Wir können nicht für die restlichen 10 Spiele noch etwas ändern, erklärte Sepp Blatter in Johannesburg. Mit dieser Reaktion hat die FIFA ein minimales Eingeständnis gemacht, auf Druck der verschiedenen Verbände.
Peter Schnieder. Wir bleiben beim Fußball, bei der WM und erledigen noch die Post. Was uns Benny Turner heute aus Südafrika schreibt, beweist, dass er auch dort nicht irgendjemand ist.
Liebes Rendezvous. Irgendwie wurden wir Schweizer Fernsehreporter auf der Anfahrt zum Stadion in Durban auf eine falsche Straße eingewiesen oder unser Chauffeur hatte sich verfahren. Auf alle Fälle landeten wir inmitten von viel Polizei an einem gigantischen Sicherheitskontrollpunkt, der stark an den legendären Berliner Checkpoint Charlie erinnerte. Wir mussten aussteigen und währenddem unser Auto minutiös abgesucht wurde, vom Handschuhfach bis zum Unterboden, von der Motorhaube bis zum Reserverad, mussten wir uns einer wahrhaften Leibesvisitation unterziehen. Die Kleider durften wir zum Glück anbehalten, denn wir wurden konsequent und lückenlos abgetastet. Ja, auch an der Stelle, die es nur bei den Männern gibt. Sicherheit geht eben vor, doch warum so streng erst bei meinem 6. Spiel bei Holland gegen Japan, das nicht gerade hochriskant war? Nach überstandener halbstündiger Prozedur saßen wir weitere 20 Minuten im Auto fest. Der Schlagbaum vor uns wollte sich einfach nicht öffnen. Dann tat sich was. 3 Polizeifahrzeuge fädelten sich vor und hinter uns ein, dazu mindestens 4 Polizeimotorräder. Blaulicht, Sirene, Verkehr angehalten und so, mitten in dieser eindrücklichen Eskorte, wurden wir bis vor den Haupteingang des Stadions geleitet. Eine Triumphfahrt, ein VIP-Plausch, ein kolossales Missverständnis auch. Ich bin eben der König der Schweiz, feixte ich in Richtung unseres ebenfalls staunenden einheimischen Fahrers. Im Pressezentrum musste ich dann beim Kaffeeautomaten trotzdem wieder zuhinterst in der Schlange anstehen. Aus Durban mit huldvollen Grüßen, Benny Turnher.
Etwa 2.500 Leute haben am Samstag in Bern für die Rechte der Papierlosen in der Schweiz demonstriert. Bei dieser Kundgebung ließen es die Sans-Papiers und ihre Schweizer Sympathisanten aber nicht bewenden. Gut 100 von ihnen halten seither einen Park in der Nähe des Bundeshauses besetzt. Bern-Korrespondent Toni Koller war im Park, um mit Aktivisten und Papierlosen über ihre Forderungen zu reden.
Mit etwa 20 kleinen und größeren Zelten, mit mobiler Küche und Toilettenanlage und mit genügend Abfallsäcken ausgestattet, haben sie sich ordentlich im Park eingerichtet. Vorwiegend junge Leute aus der Romandie und der Deutschschweiz, die ihren Einsatz für die Papierlosen von der lokalen auf die Bundesebene tragen wollen.
Wir haben vor etwa 4 Monaten angefangen, uns auf nationaler Ebene aus den verschiedenen Kollektiven zu treffen. Wir haben sehr viele Diskussionen gehabt untereinander, haben uns dann eigentlich darauf geeinigt, eben die Besetzung zu machen. Und weil die Politik ja in Bern gemacht wird, gemeinsam das hier in Bern deponieren.
Was, wo, wie deponiert werden soll, welcher Brief an welches Bundesamt und wie die Sympathie der Stadtberner Bevölkerung zu gewinnen wäre, darüber wird im sommerlichen Park an langen Vollversammlungen diskutiert. Hauptsächlich Schweizerinnen und Schweizer sind dabei, doch auch 1-2 Dutzend illegal anwesende Ausländer exponieren sich hier in der Öffentlichkeit. Einer von ihnen bringt das gemeinsame Ziel auf den Punkt.
Eine Forderung ist, dass alle Menschen, die hier ohne eine Aufenthaltsbewilligung wohnen, entweder weil sie hier irgendwie gekommen sind und nicht sich registriert haben oder weil ihre Papiere entzogen worden sind, dass alle diese Menschen einfach eine Aufenthaltsbewilligung bekommen können, damit sie hier ein würdiges Leben führen können. Es geht grundsätzlich um dieses Land besser zu machen und etwas menschenfreundlicher.
Irgendwo anders hin könnten oder wollten sie nicht. Und ihr Leben im Versteckten als abgewiesene Asylsuchende oder Papierlose sei unzumutbar.
Personen, die illegal wohnen in der Schweiz, kann nicht heiraten. Wieso?
Ich möchte einfach wie andere Personen leben, arbeiten, andere Ort gehen. Ich bin seit 2 Jahren hier und ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Deutschkurs gehen, aber für uns, ich weiß nicht warum nicht. So schwierig, ja. Wir sind alles Mensch.
Deshalb ist die Forderung für den Mediensprecher des Teltcamps, für Raphael Jakob, klar und simpel.
Sans-Papiers, die hier leben, hier arbeiten oder Flüchtlinge, die kein Asyl bekommen, dass die eine geregelte Aufenthaltsbewilligung erhalten.
Die sofortige Legalisierung, ein Bleiberecht in der Schweiz für alle und jeden, die Maximalforderung wirkt naiv und im politischen Kräftefeld der Schweiz höchst unrealistisch.
Wir sind aber bewusst, dass wir werden das mit dieser Aktion wahrscheinlich nicht schaffen. Und in diesem Sinn, unsere konkreten Ziele sind, diese Anliegen in der Öffentlichkeit bekannt zu geben und seitens uns als Bewegung uns zu konstruieren, aufzubauen.
Und ein Gegengewicht zu schaffen zu der Stimmung, wie sie vorab von der SVP angefacht werde, sagt Raphael Jakob.
In diesem Land gibt es einen Angstdiskurs betreffend Flüchtlingen, Ausländer, Migranten. Hier wird einfach systematisch eine Mauer gebaut, wo meiner Meinung nach die Bevölkerung auch betrogen wird, weil Leute kommen hierher, die Wirtschaft profitiert davon. Es gibt Migration, es gab immer Migration.
Einzelnen Leuten ihre persönliche Migration zu verweigern, das stehe keinem Staate zu. Denn, so die kollektive Überzeugung im Park neben dem Bundeshaus, kein Mensch sei illegal.
Toni Koller, wir haben es gehört in seinem Bericht, Sans-Papiers dürfen nicht heiraten, keine Sprachkurse besuchen, weil Sans-Papiers existieren ja offiziell eigentlich nicht. Und trotzdem arbeiten viele von ihnen in der Schweiz, bis zu 100.000 sollen es sein. Ein Dilemma für die Betroffenen und die Behörden, wie Elmar Plotzer berichtet.
Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung arbeiten vor allem auf dem Bau, als Küchenhilfen in Restaurants oder als Hilfskräfte in der Landwirtschaft. Und viele Frauen, vor allem aus Südamerika, sind als Haushaltshilfen in Privathäusern tätig. Viele dieser Sans-Papiers würden von ihren Arbeitgebern anständig behandelt, anerkennt Rita Schiavi von der Gewerkschaft Unia. Es gäbe aber auch andere Fälle.
Diese Leute, die leben eigentlich ständig in der Angst, entdeckt zu werden von den Behörden und dann ausgewiesen zu werden. Zum Teil sind sie dadurch natürlich auch von den Arbeitgebern erpressbar.
So kenne sie zum Beispiel einige Fälle aus dem Baugewerbe, in denen die Arbeitgeber den Sans-Papiers deutlich niedrigere Löhne bezahlten, als im Gesamtarbeitsvertrag vereinbart. Die Betroffenen würden sich dagegen häufig nicht wehren, weil sie froh seien, überhaupt etwas Geld verdienen zu können. Dabei machen sich Arbeitgeber, die Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung beschäftigen, eigentlich strafbar. Trotzdem kommt es vor allem in der Westschweiz immer wieder vor, dass für Sans-Papiers, die arbeiten, sogar AHV-Beiträge einbezahlt werden. Die Migrationsämter können da nur in Einzelfällen eingreifen. wie Mario Gattica vom Bundesamt für Migration erklärt.
Es ist so, dass die Migrationsbehörden natürlich nur dann eine Anfrage bei der zuständigen AHV-Stelle lancieren kann, wenn sie konkrete Hinweise hat. Dann in diesem Fall funktioniert die Zusammenarbeit.
Dass aber die AHV-Stellen von sich aus die Migrationsämter über arbeitende Sans-Papier informieren, das sei vorderhand von Gesetzes wegen nicht möglich. Politisch diskutiert wird auch über die Kinder von Sans-Papier. Diese dürfen zwar in der Schweiz die Schule besuchen und auch studieren. Eine Berufslehre zu machen ist ihnen aber nicht erlaubt. Ein Zustand, den der Nationalrat ändern will. Rita Schiavi von der Gewerkschaft Unia hofft, dass bald auch der Ständerat einlenkt.
Wir setzen uns sehr dafür ein, dass eben Sans-Papier-Jugendliche eine Lehre machen können, denn sonst sind sie einfach gezwungen, nach der Schule schwarz arbeiten zu gehen.
Bedenken gegen diese Idee kommen von rechtsbürgerlicher Seite. Wenn die Kinder eine Berufslehre machen dürften, dann wäre der Aufenthalt der illegalen Ausländer im Prinzip legalisiert, so die Kritik. Wie mit den Sans-Papiers umzugehen ist, bleibt vorläufig eine politische Streitfrage.
Biotreibstoffe, die man aus Pflanzen macht, schonen das Klima. Und trotzdem stehen solche Treibstoffe heute stark in der Kritik, denn zu ihrer Herstellung braucht es Grundnahrungsmittel wie Mais, Zucker oder Pflanzenöl. Und so landen Nahrungsmittel im Tank statt auf dem Teller. Eine Alternative könnten Biotreibstoffe der zweiten Generation bieten. Damit sind Biotreibstoffe gemeint, produziert beispielsweise aus Holzabfällen. Am Morgen stellte das Zentrum für Technologiefolgenabschätzung des Bundes ihre neue Studie dazu vor. Wissenschaftsredaktor Christian Heuss.
Stärke, Zucker oder Öl, das sind die Ausgangsstoffe für die heute produzierten Biotreibstoffe Biodiesel, Bioethanol oder Biogas. Ausgangsstoffe, die auch als Grundnahrungsmittel dienen. Und damit gibt es hier einen Konflikt zwischen Nahrungs- und Treibstoffherstellung, zwischen Teller und Tank. Anders ist die Ausgangslage bei den Biotreibstoffen der zweiten Generation, sagt Rainer Zahr, der an der EMPA Biotreibstoffe auf ihre Umweltverträglichkeit untersucht.
Bei Biotreibstoffen der zweiten Generation geht es darum, dass man mit speziellen Verfahren den gesamten Kohlenstoff aus der Biomasse in Energieträger umwandeln kann.
Damit kommen nicht nur Zucker, Stärke oder Öl als Energieträger in Frage, sondern auch Zellulose in Holz oder Stroh. Allerdings braucht es aufwendige technische Verfahren, um Zellulose chemisch in einen Treibstoff umzuwandeln.
Das ist eine Technologie, in der man beispielsweise holzige Biomasse oder Bioabfall komplett in einen gasförmigen Zwischenzustand umwandelt und aus dem dann mit einem chemischen Verfahren einen beliebigen synthetischen Treibstoff herstellen kann.
Aus Holzabfall, Stroh oder auch Gülle kann so ein neuartiger synthetischer Treibstoff hergestellt werden für herkömmliche Verbrennungsmotoren. Viele dieser Technologien stehen kurz vor Markteintritt, werden derzeit in Pilotanlagen, beispielsweise in Österreich, getestet. Das alles klingt auf den ersten Blick attraktiv, denn brachliegende Energie, beispielsweise in Holzabfällen, kann so nutzbar gemacht werden. Eine der Haupterkenntnisse der Studie, so Studienleiter Rainer Zahr, sei denn auch,
dass man relativ nachhaltig solche Treibstoffe herstellen kann, dass man die aber nicht beliebig vermehren kann.
Nicht beliebig vermehren heißt, es steht nur eine begrenzte Menge an Holz und anderen verwertbaren Abfällen zur Verfügung. Biotreibstoffe können also nur Teil eines zukünftigen Energiemixes sein. Die neue Studie geht je nach wirtschaftlicher Entwicklung und je nach Stand des Ölpreises davon aus, dass in der Schweiz in Zukunft gegen 15% der Energie aus Biotreibstoffen der zweiten Generation bestehen. Rainer Zahr?
Man soll den Anteil an Biotreibstoffen, der sich nachhaltig produzieren lässt, den soll man realisieren. Gleichzeitig soll man aber auch die Energieeffizienz von den Verbrennungsmotoren erhöhen in der Schweiz.
Das Ziel müsse sein, den Verbrauch von Verbrennungsmotoren auf 4 Liter Treibstoff oder 120 Gramm CO2 pro 100 Kilometer zu senken. Vor allem aber müsse parallel zur Förderung von Biotreibstoffen auch die Entwicklung von Elektrofahrzeugen weiter gefördert werden, denn Biotreibstoffe und Elektrofahrzeuge würden sich optimal ergänzen.
Elektromobilität eignet sich gut für Pendlerverkehr, für den urbanen Raum, und Biotreibstoffe, die haben eine höhere Energiedichte, die würden sich dann mehr für Lastwagentransport oder für Fernverkehr eignen.
Bis Biotreibstoffe der zweiten Generation bei uns aus den Zapfsäulen fließen, dürfte allerdings noch einige Zeit verstreichen. Das Potenzial scheint allerdings größer als erwartet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.